Wir haben uns heute einen Predigttext nicht ausgesucht, der steht in der Perikope, die heute dran ist. Der passt zur dunklen Jahreszeit, finde ich. Es geht wieder um Licht. Und ich lese den mal vor aus Johannes 12. Es ist so, dass Jesus zum Volk spricht und das Volk stellt ihm eine Frage. Jesus sagt nämlich, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder dieses Lichtes werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Wir haben die Predigt aufgeteilt, indem ich jetzt zwei Gedanken sage zur Predigt, also so ausformulierte Gedanken, und der Roger setzt das dann fort. Und nachher, nach der Predigt, gibt es die Möglichkeit, noch eine Aktion zu machen mit Lichtern, das sage ich jetzt schon mal an, ja, könnt ihr euch innerlich darauf einstellen. Und danach gibt es noch, wenn euch jetzt Gedanken oder Gefühle kommen, die ihr irgendwie ausdrucken möchtet, einen Teil das zu sagen. Also Jesus sagt, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Also wir wissen heute, das hatten die vielleicht nicht immer verstanden, die zugehört haben, aber wir wissen heute, dass das so ein Gleichnis ist, Jesus ist das Licht der Welt. Ja? Und er meint also sich mit dem, der geht, und aber auch die Finsternis sozusagen, wenn er wieder weg ist. Solange Jesus da ist, ist die Hoffnung da. Letztes Jahr im Oktober bin ich mit einer Reisebegleiterin, der Sibylle, die kennen manche von euch, weil die mal hier gewohnt hat im Vorderhaus, durch Spanien gewandert. Und wir hatten uns tatsächlich, also Camino de Santiago, ja, Jakobsweg, gepilgert. Und wir hatten uns entschieden, wir wollten mal im Freien übernachten, weil es ein ganz toller Abend war, es sollte keinen Regen geben, wir hatten Schlafsäcke. Es war eine atemberaubende Felsenlandschaft und es war toll und es wurde dunkel und wir haben uns hingelegt, geschlafen. Das heißt, ich konnte bis 4 Uhr morgens nicht schlafen. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht schlafen, lass uns weitergehen. Ja, so 4 Uhr morgens, stockdunkel, ein bisschen Mond, aber stockdunkel. Und das haben wir dann gemacht und wir hatten eine ganz tolle Taschenlampe aus der Ferreteria da. Also Ferreteria ist ein Eisenwarenhandel. Und man sieht, wie wenig eindrucksvoll das aussieht hier, ja, das Licht. Das ist ja nicht viel, was die bringt. Aber in der Dunkelheit ist das eine ganze Menge. Und man kann den Weg sehen, den man so stolpert. Es war nur ein so breiter Weg teilweise. Und es war echt gut, dieses Licht zu haben. Ohne das Licht wäre die Wanderung nicht möglich gewesen. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen auf der Bildebene, was Jesus sagt, ja, ihr braucht das Licht und ohne das Licht könnt ihr nicht laufen. Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Wir haben uns bei der Vorbereitung des Gottesdienstes überlegt, ja, viele Menschen werden im Moment traurig, weil sie nicht genug Tageslicht haben. Das ist mit Leuten so, die Depressionen haben, es ist aber auch mit Leuten so, die einfach die traurig werden, weil es so ein diesiges Wetter ist. Heute ist relativ viel Licht, aber die vergangene Woche war das ganz schön wenig. Jesus meint sich mit dem Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Und er gibt uns Hoffnung. Und er sagt dann, während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne, Klammer auf, und Töchter des Lichtes werdet. Für mich hat das ganz viel mit Hoffnung zu tun. Ja, also das Licht, das bleibt eigentlich, wenn Jesus gegangen ist, und Jesus ist ja schon lange gegangen, Das ist die Hoffnung, die wir in uns tragen. Letztes Jahr, im Januar, habe ich neulich tatsächlich gesagt, war ich richtig verzweifelt. Muss wohl so stimmen. Ich habe das recht spontan geäußert bei der Vorbereitung. Ich war letztes Jahr im Januar verzweifelt. Meine Gründerförderung lief aus. Ich hatte kein Geld mehr. Ich hatte keine Aufträge. Ich hatte keine Hoffnung und ich war verzweifelt. Dieses Jahr, im Januar, als Erlebnispädagoge, der die Sonne braucht, ja, und die Möglichkeit rauszugehen und der nicht Snowboardlehrer ist, dieses Jahr habe ich im Januar kein Geld. Ich habe 4 Aufträge, aber im April, im Juli, also nicht so viel. Und ich habe sehr viel Hoffnung. Und es geht mir gut, ich bin nicht verzweifelt. Also, mein Blick auf die Dinge, mein Blick voll Hoffnung auf die Dinge, hat gar nichts damit zu tun, wie die Dinge sind, sondern mein Blick auf die Dinge, es macht den entscheidenden Unterschied. Übrigens war das jemand, nicht von hier, das war mein Coach, der arbeitet in Potsdam. Es war jemand, ein Mensch, der mir Hoffnung gemacht hat. Ja? Und ich denke, das ist so, wie es sein muss, wenn Jesus nicht mehr da ist, also jetzt, dass wir uns gegenseitig Hoffnung machen müssen. Jesus sagt, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Jesus ist ja großartig in Zeichenhandlungen, ne? Also in Dingen, die er tut, die dann was bedeuten. Jesus redet von seinem Abschied. Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Und dann geht er weg und versteckt sich, damit alle schon mal merken, was er meint. Er bringt uns bei, ohne ihn in unserer Mitte zu leben. Und wir können das Licht von Mensch zu Mensch tragen, die Hoffnung, die uns bleibt.
Ich habe hier so viel Zettel und noch nicht mal mein Podest. Naja. Wenn man Kinder hat, die im schulfähigen Alter sind, dann guckt man um 7:30 regelmäßig Pur Plus oder Wissen macht A. Jens guckt so, dass ich weiß, aha, er hat also diese schöne Erfahrung nicht regelmäßig. Ich saß also diese Woche mit meinen beiden Kindern vor, ich nehme an, es war Pur Plus, vielleicht war es auch Wissen macht A. Und da ging das um Vokabellernen. Ich wollte eigentlich aufstehen, weil ich erinnerte mich an, ich war in einem altsprachlichen Gymnasium, das heißt, ich habe nicht in der 5. Klasse angefangen, sondern in der 6. Nicht wahr? Und ich erinnere mich noch gut an das Thema Vokabellernen. Und da kam doch dieser Mensch und fing an mit Vokabellernen. Ich dachte, das musst du jetzt nicht mit knapp 45 nochmal. Musst du nicht, nee. Aber ich kuschelte gerade mit den Kindern und deswegen habe ich es mir weiter angeguckt. Und es ging um das Langzeitgedächtnis. Es ging um darum, dass wenn du einmal Vokabeln lernst, dann weißt du sie, aber dann hast du sie auch gleich wieder vergessen. Und dann musst du sie eben etwas später normal lernen und dann muss der nächste Abstand noch größer sein und nochmal und dann 3, 4, 5 Mal sind sie im Langzeitgedächtnis und da gehen sie nicht mehr weg. Da weißt du sie dann auch noch 40 Jahre später. Deswegen wusste mein Vater auch immer noch die Vokabeln. Ich also mit 18, kurz vorm Latinum, wusste natürlich nichts, faul. Und der wusste noch Sachen, die er 30 Jahre früher gelernt hatte. Das Langzeitgedächtnis. Nun ist das so, wenn man eine Predigt hält, dann beschäftigt man sich sehr intensiv mit dem Text. Und der Zuhörer, der hat den unter Umständen gleich wieder vergessen. Jetzt üben wir mal das Langzeitgedächtnis. Und ich lese diesen Text nochmal. Also nur den, Sebastian hat etwas mehr gelesen, tatsächlich die Verse 34 bis 36. Aus diesem einzigen Grund. Da antwortete ihm das Volk, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Es ist jetzt ja schon so ein paar Mal durchgeklungen. Wir haben diesen Gottesdienst eigentlich zu viert vorbereitet. Also ganz intensiv Jörg, Sebastian und ich und die Ute haben wir da auch noch mit eingespannt. Und das heißt, wir haben uns auch um diesen Text zusammen gekümmert. Und da haben wir dann so ein Brainstorming gemacht. Und das allererste, was mir in den Sinn kam, war Monty Python. Das ist jetzt nicht besonders fromm, das gebe ich zu. Aber wer das Leben des Brian gesehen hat, der wird verstehen, was ich meine. Ich habe mir mal gedacht, wie sieht denn das Volk eigentlich aus, das Jesus da antwortete? Wie darf ich mir das vorstellen? Wer ist eigentlich das Volk? Nun ist das ja so, der Johannes, das ist so der prägnanteste Evangelist. Also der, kein Wort ohne Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Bedeutung. Wenn der also schreibt, das Volk, nehme ich mal schwer an, der hatte das mit Monty Python noch nicht so antizipiert, dass das eine Parodie auf irgendwas sein sollte. Und tatsächlich ist das so, dass Johannes hier etwas aufgreift, nämlich eine, und das ist ganz wichtig, deswegen erzähle ich das, eine Vorstellung des Juden. Die Juden waren im Römischen Reich unterdrückt. Sie hatten ein extrem hohes Freiheitsbedürfnis. Und das konnten sie nicht leben. Und sie glaubten an den Messias. Und sie glaubten, dass der Messias kommt, Gericht hält, wie so ein König. Und zwar richtig, bis alle Übeltäter, Klammer auf, die Römer, Klammer zu, nicht wir, ordentlich verurteilt sind, ihre gerechte Strafe haben. Und dann bleibt er und wir feiern das Fest des Lebens. So stellte sich der anständige Jude den Messias vor. Und das ist der Hintergrund der Frage des Volkes. Es gibt ja so Überzeugungen, die sind wirklich, ich habe eine gute Freundin, die ist, was ist das, Kommunikationsdesignerin heißt das, glaube ich, oder Industrie, ich weiß es nicht, Industriedesignerin ist sie. Und die zeigte mir dann so Arbeiten von jemandem, die sie ganz toll fand und sagte, guck mal, und daran siehst du, dass das ein Deutscher ist. Das würde nicht ein Franzose so machen, der macht das nicht. Das war ganz toll und innovativ, aber es gab so Dinge, die kamen aus seinem Hintergrund. Ja, und das macht eben ein Franzose anders, sagte sie, oder ein Italiener. Es gibt ja auch, wenn ich jetzt mal bei mir gucke, der englische Schnitt ist anders als der italienische, nicht bei Anzügen. Das Volk hat das geglaubt und das Volk hatte dieses unheimliche Bedürfnis danach. Und das war die Frage, die Jesus gestellt wurde. Bist du jetzt doch nicht der Messias? Ich meine, dahinter stand, im nächsten Vers kommt, den kann ich auch noch mal eben vorlesen, und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Die wussten schon, Jesus ist was Besonderes. Die warteten auf den Messias. Und dann kommt Jesus und sagt ihnen Dinge, die nicht passen. Die passen einfach nicht. Ich habe da mein Leben lang, ich bin unterdrückt, es geht mir nicht gut und ich hoffe auf ihn. Und dann denke ich, er könnte es doch sein. Ich habe dieses Bedürfnis und was passiert? Es passiert was völlig anderes. Und Jesus zerstört mir meine Hoffnung. Als ich mir über diesen Text Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, das Thema dieses Textes ist eigentlich Erwachsenwerden. Jesus zerstört mir nicht mein Bedürfnis. Darum weiß er. Aber dass die Juden tatsächlich glaubten oder das Volk tatsächlich glaubte, ich bin ja das arme, unterdrückte Volk, Gott kann mir ja nichts haben, sondern ich habe ja auch den rechten Gott, wir sind ja eh ein bisschen besser und die anderen, die müssen dann jetzt erstmal zur Rechenschaft gezogen werden, damit alles wieder recht gemacht wird, alles wieder ins rechte Licht gerückt wird. Und nicht begreifen, nein, Gott fängt immer bei mir an. Immer. Der fängt nicht bei irgendwelchen Übeltätern an, der fängt nicht bei denen an, die mir oder anderen Leuten Böses getan haben, der fängt bei Roger Schwarz an. Ich will was von Jesus, ich will was von Gott. Okay. Dann muss ich akzeptieren, dass Gott sich zunächst mal um mich kümmert. Das ist ja eigentlich auch was Schönes. Aber eben auch in den Dingen, wo ich dachte, ach, die sind doch den anderen vorbehalten. Wo ich eigentlich weder Gott noch sonst jemanden ranlassen möchte. Auch und gerade da will Gott wirken. Und die Botschaft, von der wir hier sprechen, die war ganz kurz vom Passamal, ganz kurz vor der Kreuzigung. Wir befinden uns jetzt schon im dritten Gottesdienst des neuen Jahres, im letzten Sonntag nach Epiphanias, kurz vor der Kreuzigung. Gründonnerstag war schon nach diesem Text. Jesus lief die Zeit davon. Ein jedes Ding hat seine Zeit unter der Sonne. Und Jesus wusste, was geschehen würde. Er wusste, Sebastian sagte das ja, ich bin nicht mehr lange da. Und werden Sie es begreifen? Die Jünger, das Volk, der Roger, wer auch immer, werden Sie es begreifen? Das, was ich eigentlich sagen muss und will? In der Vorbereitung sagte Sebastian, das ist typisch Johannes. Ne? Da stellst du ihm eine klare Frage und was macht Jesus? Er antwortet da nicht drauf. Ist immer so. Kann sich Johannes durchlesen. Du kriegst keine anständige, geradlinige Antwort von Jesus im Johannesevangelium. Kriegst du nicht. Die Frage war ja nun wirklich nicht so schwer zu verstehen, gerade wenn man den Hintergrund kannte. Und Jesus antwortet mit dem, was er gesagt hat. Wandelt im Licht, werdet Kinder des Lichts, denn die Finsternis wird kommen. Und dennoch ist es bei Johannes immer so, dass letztlich dass Jesus die Frage aufnimmt und sagt, okay, um diese Frage recht zu beantworten, damit der Fragende weiß, worum es geht, damit er erwachsen wird, muss ich sie anders beantworten, muss ich ihn woanders abholen und treffen. Das heißt, er wirft die Frage zurück. Er sagt dem Fragenden, du willst das Reich Gottes, du willst, dass das passiert, dann musst du anfangen damit. Das heißt, du musst aus der Position des Zuschauers herauskommen in die Position des Aktiven, des Nachfolgers. Ich war mit den Kindern in Griechenland im Urlaub im Herbst und da haben wir dann eine Familie kennengelernt. Paula hat sich mit der älteren Tochter angefreundet und da gab es dann diese Szene, wo man so ein bisschen persönlicher wurde und wo die Frau sagte, nee, wo er dann anfing, ja, und da war doch das, wo wir da auf diesem Konzert waren und da konnte man so einen Zettel reingeben und wenn der gelost wurde, musste man nach vorne auf die Bühne. Und dann kriegte seine Frau einen etwas strengen Gesichtsausdruck und es stellte sich also raus, dass er damals einen Zettel, da war die Beziehung dann gerade fast gescheitert. Nach dieser Aktion. Er machte also einen Zettel, schrieb aber nicht seinen, sondern ihren Namen drauf. Und er wurde gezogen, wie das so ist, nicht? Und da habe ich gesagt, er hätte da hingehen müssen. Ja, das wäre noch peinlicher gewesen. Dann stapfelte sie also, obwohl es ihr ganz klarer ausgesprochener Wille war, nicht da nach vorne zu gehen und sich vor allem noch zu zeigen, nach vorne und hätte ihm also fast die Freundschaft und Liebe gekündigt. Jesus möchte, dass wir nicht Konzertzuhörer sind. Jesus möchte nicht, dass ich mich von den großen Taten des Meisters, des Gurus, des ich weiß nicht was, dass ich das mitnehme und mich davon erfüllen lasse und ein tolles Gefühl habe. Jesus möchte, dass ich das selber tue. Jesus möchte, dass ich ein Kind des Lichts bin, was ich da sehe. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Jesus nimmt das Bedürfnis wahr und auf. Das Bedürfnis danach, so kann es nicht weitergehen. Diese Unterdrückungslage, das, wie wir hier leben, das ist es nicht. Und wo ist denn unser Gott, der so toll ist und der einmalig ist und der über allen Göttern steht und so weiter und so fort? Er nimmt das auf. Aber er sagt, wenn du das ändern willst, dann liegt es in dir. Du kannst, das ist auch eine Verheißung, Kind des Lichts werden. Du kannst das tun, du darfst das tun und du wirst den Unterschied machen. Und es wird auch einen Unterschied machen, wenn du das nicht tust in der Finsternis. Denn wenn du das tust, dann wirst du leuchten. Dann wirst du in der Finsternis, theologisch kann man jetzt sicherlich darüber streiten, bin ich dann selber Licht oder habe ich da eine Taschenlampe oder so oder wie ist das gemittelt? Völlig wurscht. Das Entscheidende ist, da ist dann jemand, der strauchelt, dem kann ich helfen. Das kann ich aber nicht, wenn ich nicht Licht bin. Wenn ich das nicht selber tue. Und wenn ich das nicht begreife, dann ist eigentlich alles umsonst, was Jesus getan hat. Alles. Und deswegen beantwortet Jesus diese Fragen nicht. Um erwachsen zu werden, muss ich meine eigenen Erkenntnisse haben, zu meiner Zeit. Es müssen meine sein. Es dürfen nicht die Erkenntnisse eines Dritten sein. Das ist etwas, was mir gerade in der Seelsorge unheimlich schwerfällt, mal die Klappe zu halten. mal nicht demjenigen, es steht mir so klar vor Augen, was ich glaube, was für den ist schon mal schwierig, ne? Allein diese Einstellung, was ich glaube, was für den oder die richtig ist. Aber selbst wenn das mal so wäre, dass ich recht hätte ausnahmsweise, wichtig ist, dass das ins Herz des anderen, der das Problem hat, ich habe es ja gar nicht, wenn ich der Seelsorger bin, eindringt. Und das gibt Jesus hier vor, deswegen antwortet er so mit so Bildern, dass man darüber nachdenken muss, er will, dass ich das selber begreife. Jetzt muss man sich natürlich diese Frage stellen, was ist denn das Licht? Wovon reden wir jetzt hier eigentlich? Licht, Dunkelheit, okay, aber was meint Jesus damit? Und ich möchte das gar nicht theologisch beantworten. Ich möchte einfach ein paar Beispiele geben, die das beleuchten aus meiner Sicht. Petrus geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Völlig unmöglich. Das Wasser tost um ihn herum und irgendwann merkt er das. Er wendet seinen Blick von Jesus auf und denkt, oh Scheiße. Ich kann doch gar nicht auf dem Wasser gehen. Was mache ich denn hier eigentlich? Zack, runter. Die andere Wirklichkeit Gottes war für einen Moment, hat er sie gelebt und konnte sie leben, das Unmögliche. Man predigt nicht viel über den Text der Aussendung der Jünger. Nicht? Die Jünger werden von Jesus einen Monat lang ausgesendet, ohne ein zweites Gewand. Hat mich unheimlich beeindruckt und hat meine Einstellung zu Geld sehr stark geprägt. Ohne ein Wechselgewand sollten die einen Monat längs laufen und predigen und heilen und Geister austreiben und machen. Also das tun, was Jesus tut. Und dann sollten sie wiederkommen und sagen, ob sie Mangel gelitten haben. Also was von Essen und Geld ganz zu schweigen. Und sie kamen wieder nach einem Monat und hatten all das getan und sie hatten Unglaubliches erlebt mit den anderen Menschen als Jünger Jesu, als Stellvertreter quasi. Und er fragte sie, habt ihr Mangel gelitten? Nein. Keiner von ihnen. Und das sind zwei so Beispiele, die wir aus der Bibel haben, wo die Wirklichkeit Christi eigentlich etwas Unmögliches erfahren wurde. Es wird nicht berichtet, dass sie danach nochmal nur mit einem Gewand bekleidet losgezogen sind. Das war diese Situation, dieses Lernen, aber sie sollten es begreifen. Die fanden das noch nicht mal erstaunlich. Es war ganz selbstverständlich, dass die auf einmal heilen konnten, die Fischer und Zöllner und so, nicht? Die konnten das vor kurzem noch gar nicht. Die waren ausgesendet worden. Das ist das Licht, das ist das, was auch das Volk spürte bei Jesus, dass es etwas anderes gibt, etwas mehr gibt. Und das ist das, was ich festhalten soll. Und um das festzuhalten, brauche ich diese Prägung. Das ist der Grund, warum ich vorhin mit dem Langzeitgedächtnis angefangen habe. Jeder von uns hat prägende Erlebnisse. Zum Beispiel Jens habe ich jetzt zweimal in kürzester Zeit davon erzählen gehört, ich muss mir das mal genauer von dir erzählen lassen, dass bevor er überhaupt gläubig wurde, er Jesus gesehen hat. Und er ist schon etliche Jahre gläubig. Das heißt, es ist ein so prägendes Erlebnis, dass das sein Langzeitgedächtnis über 20, 30, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, nicht mehr losgelassen hat. Das ist ein Licht, das geblieben ist. Und es gibt bei mir, es gibt wahrscheinlich bei jedem solche prägenden Erlebnisse. Und wenn Jesus davon spricht, im Licht zu wandeln, dann meint er diese gute Übung, dieses Miteinander und auch ich mit Gott losgehen und mich prägen lassen. Wirklich prägen lassen. Das heißt, aufgrund dessen, was ich glaube, aufgrund dessen, was ich an Eingebungen, an Spüren, an was auch immer erfahre, es zu tun, wenn ich es nicht tue, wenn ich diesen Impulsen nicht nachgebe, werde ich nicht geprägt und dann werde ich wieder zurückfallen in meine alten Gewohnheiten. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Ich habe mal ein ganz interessantes Buch von dem Richard Rohr gelesen, der hier das Enneagramm und so. Und der hat gesagt, dass er anfing, aus dem charismatischen Bereich kommt, im Heilungsdienst. In den 70er Jahren oder 60, ich weiß das gar nicht, sehr früh. Und er sagte, in dieser Zeit, frühen Zeit seiner geistlichen Entwicklung, machten er und seine Kollegen, die das mit ihm taten, die Heilungsdienst versahen, die Erfahrung, dass die geheilt wurden, wenn die ihr Leben nicht änderten, also ihre Verhaltensweisen nicht änderten, dann kamen irgendwann die Symptome wieder. In diesem Zusammenhang passt auch ein Bekannter von mir, mit dem ich ein Treffen initiiert hatte vor vielen Jahren, der ist mittlerweile Pfingstpastor, der war spielsüchtig, der rauchte 2 Zigarettenpackungen am Tag, dann bekehrte der sich. Und das ist so ein Suchttyp, also jemand, der sich unheimlich begeistern kann und dann voll reingibt. Und er sagte, ja Roger, ich habe dann aufgehört zu rauchen. Ich habe diesen Schwung der Bekehrung, diesen Enthusiasmus, diese Begeisterung einfach mitgenommen und nach 3 Monaten war es dann... Er saß vor mir, hatte seit 6 Jahren keine Zigarette mehr angefasst und sagt, jetzt mit dir hier in der Mensa, wir hatten zusammen studiert, wir haben jetzt gerade schön gegessen, mein Kaffee, ich hätte unheimlichen Bock auf eine Zigarette. Es ist nicht so, dass das nicht mehr da wäre, sagt er, aber dass ich davon losgekommen bin, da habe ich einfach mal diesen Schwung mitgenommen. Das waren seine Worte. Und mich prägen lassen. Und auch das hat ihn nie wieder verlassen. Und in Zeiten der Finsternis, in Zeiten, wo es schlecht ist, oder wo ich über die Maßen gefordert bin, wo vielleicht noch nicht mal ich persönlich angegriffen bin, aber viele um mich herum, die auch irgendwie von mir abhängen, oder wo ich berufen bin, mich auch zu kümmern und zu sorgen, und es wird sehr viel, da brauche ich das Licht, da brauche ich diese Prägung, da brauche ich dieses Reservoir. Ja, es gibt Zeiten, da konnte ich mal übers Wasser laufen. Ich habe das nicht vergessen und es wird mir gegeben werden. Der Glaube, ich habe das so oft erlebt, wenn Uta sagt, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich mit Gott so viel erlebe. Ich habe das so oft erlebt, dass wenn ich etwas brauchte, wenn ich Manna brauchte, dann war es auch da. Es war aber nicht vorher da. Ich konnte das nicht bestellen. Es war erst in dieser Situation da und ich hätte das nicht gedacht. Und deswegen glaube ich auch, dass heute oder morgen, wenn ich jetzt wieder so weit dran bin, dass das wieder kommen wird. Das, glaube ich, ist das Licht. Das ist das, was wir tun. Und ich will noch zwei Beispiele geben, die überhaupt nicht fromm sind, die mich aber mal selber beeindruckt haben. Uta, habe ich das gestern, das eine schon erzählt. Meine Schwiegermutter hat Paula ein Buch geschenkt, ein wunderschönes Buch. Und das ist die Geschichte eines schwarzen Amerikaners, der seinen Enkel mit über 70 ins Ford-Museum nach Detroit schleppt und ihm einen Bus zeigt. Der Enkel ist unheimlich begeistert. Das ist ein blöder alter Bus, was soll er? Und dann setzt er sich mit dem in den Bus und sagt ihm so, und da wo du, ich kürze das ein bisschen ab, da wo du jetzt sitzt, da habe ich gesessen, 1955. Und wo ich jetzt sitze, da hat Rosa Parks gesessen, eine zarte 42-jährige Frau in einem Bus, wo die Busgesellschaft gesagt hatte, wenn Weiße kommen, müssen alle Schwarzen aufstehen. Und sie stand nicht, es kamen Weiße und einer blieb stehen und sie blieb sitzen. Und sie wurde angebrüllt vom Busfahrer aufzustehen. Und sie stand nicht auf. Sie sagte auch nichts. Sie blieb einfach sitzen und guckte den an. Und dann fuhr er an den Rand und wollte sie sozusagen raushieven, holte sie nochmal an. Duzte sie natürlich auch. Gut, das ist in Amerika auch noch. Aber ne, not Mrs., sondern so. Und dann sagte sie nur ein Wort und auch nicht laut. Nein. Das Ende vom Lied war, dass die Polizei sie abholte und sie noch am selben Abend aus dem Gefängnis entlassen wurde auf Betreiben eines jungen Anwalts und eines jungen Geistlichen. Der Name des jungen Geistlichen ist Martin Luther King. War Martin Luther King. Die Folge dieser klitzekleinen Begebenheit war, dass die gesamte schwarze Bevölkerung Detroits, und das war damals eine Autobauerstadt, die ist im Moment ist die am Rande der Zerstörung, aber damals war da unheimlich viel los. Die haben ein Jahr lang den Bus nicht mehr genommen. Es gab einen Komplettboykott der Busgesellschaft, die pleite ging. Ein Jahr später, 1956, hat dann der oberste Gerichtshof gesagt, diese Praxis der Busgesellschaft, also das war ja Apartheid, es gab einige Sitze, die grundsätzlich mal für die Weißen reserviert waren und bei denen, wo die Schwarzen sitzen durften, mussten sie halt aufstehen, wenn Weißer kam, ist verfassungswidrig. Und das war der Beginn der Aufhebung der Rassentrennung. Dass diese eine Frau, ich meine, das war natürlich, es hatte schon gebrodelt und so weiter, nicht? Es ist nicht so, das war, aber das war der Auslöser. Genauso beeindruckt hat mich vor Jahren mal der Bericht einer Italienerin, die ein großes Waisenheim aufgebaut hatte. Und als sie gefragt wurde, wie sie denn dazu kam, sagte sie, ja, ich hatte hier immer so eine Stelle. Da habe ich mich immer gekratzt. Und angefangen hat es, dass ich irgendwann gesagt habe, du hörst jetzt mal auf zu kratzen. Und das habe ich auch durchgehalten. Das war unheimlich schwer, die ersten 4 Tage. Ich wollte nicht mal kratzen. Und dann wurde das gut. Und dann ging das weiter. Dann dachte ich, oh, ich habe ja einen Willen. Ich kann eine Menge machen, wenn ich will, wenn ich mich mal überwinde. Und sie sagte, das waren die Anfänge. Irgendwann habe ich festgestellt, mein Thema sind Kinder, Waisenkinder. Und jetzt sehen Sie, was hier ist. Aber angefangen, sagte sie zu dem Reporter, hat dieses kleine Kratzen. Rosa Banks, 42, 50 Kilo maximal, zarte Dame. Die hat sich nicht gewehrt, die hat sich nicht gehauen, die hatte keine Ausstrahlung von irgendwas Besonderem. Die war keine Entertainerin, die war nicht Martin Luther King, der die Massen begeistern konnte. Aber sie war es. Und es gibt niemanden hier, der nicht tun könnte, was Rosa Parks getan hat. Niemand. Es gibt auch niemanden hier, der nicht tun könnte, was die Italienerin getan hat. Und es gibt niemanden unter uns, den Gott nicht einlädt, etwas Besonderes zu sein in seinem Leben. Wir haben, das ist jetzt falsch, Sebastian hat hier ein Kreuz aufgebaut. Wir haben uns zusammengesetzt. Ich muss vielleicht noch etwas weiter ausholen. Ich habe vor einiger Zeit, das war ja auch ein Teil meines Credos für die Gemeindeleitung, gesagt, der Gottesdienst ist der Teil unserer Gemeinde, wo sich die meisten Leute treffen. Das ist das zentrale Miteinander. Und mein Verständnis von Gottesdienst, das sehr früh geprägt wurde in einer Gemeinde, wo wir mit 7 bis 10 Mann saßen, war, ich lasse Gott an mir durch den anderen dienen und ich diene Gott dadurch, dass ich dem anderen diene. Ich lasse Gott, das ist immer so ein bisschen schwierig, ich lasse Gott dem anderen durch mich dienen. So, jetzt habe ich es. Ha! Das heißt, ein Gottesdienst ist eine Gemeinschaft. Dieses kommt zusammen und tragt zusammen. Ein jeder bringe etwas, nicht? Also das ist ja Korinther, das ist nicht Moabit, das ist Korinther. Jeder soll seine Gaben einbringen. Und wir sind der Überzeugung, also wir 4 Leute, die wir das vorbereitet haben, dass wir das auch tun sollen. Dass es ein Gottesdienst nicht gut ist, wo die Predigt gut war und nicht schlecht sein soll, wenn die Predigt schlecht ist oder mich nicht angesprochen hat. Sondern ein Gottesdienst ist etwas, wo wir Gemeinschaft miteinander und mit Gott feiern. Und das Thema dieses Gottesdienstes ist, dass Jesus kurz vor der Kreuzigung gesagt hat, wandelt im Licht, werdet Kinder des Lichts. Und wir möchten jetzt dazu einladen, dass wir werden jetzt gleich aufstehen und einige Lieder singen. Die Gemeinde soll singen, dass wer möchte, sich hier hinhockt und in etwas unwürdiger Weise oder unzeremonieller Weise die Streichhölzer nimmt und sich oder eins davon nimmt, ein Teelicht anzündet und es auf das Kreuz legt. Und das sollte der tun oder die tun, die sagen, Jesus, ich möchte ein Kind des Lichts sein. Ich bin das im Moment nicht, aber ich würde das gern wieder sein. Ich war das auch mal. Und sollten auch die tun, so wie beim Abendmahl, die sagen, ich bin ein Kind des Lichts, ja. Christus, du hast mein Leben verändert. Ich erlebe so viel mit ihm, dass ich es gar nicht alles erzählen kann. Beziehungsweise wenn, dann würde ich mit Roger Ärger kriegen, weil es 2 Stunden dauert. Oder du bist in der Finsternis gerade. Sebastian hat das ja berichtet. Ich kann das ergänzen. Mich haben in den letzten Tagen, weiß ich, von 3 Leuten, die einfach so traurig werden. Und ich möchte da raus, ich muss da raus. Ich brauche Licht. Hier sind Lichter. Die Gemeinde wird singen, die wird das begleiten. Wer das tun möchte, soll das tun. Die Finja wird die Einzelnen einweisen oder so. Im Anschluss daran, wenn wir uns darüber klar geworden sind, was wir da wollen und vielleicht 1, 2, vielleicht auch 20, ich weiß gar nicht, wie viele wir sind, da ihr Lichtchen hingetan haben, soll es auch die Möglichkeit geben, dass man etwas beiträgt. Einen Beitrag haben wir schon, ich freue mich. Aber vielleicht gibt es auch jemanden, der der Gemeinde noch etwas anderes mitteilen, in welcher Form auch immer möchte. Es kann auch sein, dass wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen, das wollen wir so ein bisschen spontan entscheiden. Ja, ihr Lieben, dann erstmal Amen, die Predigt ist beendet und ich bitte euch jetzt aufzustehen.